Afrikaner meiner Generation haben im Allgemeinen einen englischen und einen afrikanischen Namen. Weiße war nicht fähig oder auch nicht gewillt, einen afrikanischen Namen auszusprechen und hielten es für unzivilisiert, überhaupt einen afrikanischen zu haben. Die Erziehung, die ich erhielt, war eine britische, in der britische Gedanken, britische Kultur, britische Institutionen automatisch als höherwertig angesehen wurden. So etwas wie eine afrikanische Kultur kam darin nicht vor.
Doch direkten Kontakt zu Weißen hatte Nelson Mandela nur selten.
Der örtliche Magistrat war natürlich weiß, wie auch der örtliche Ladenbesitzer. Zuweilen tauchten weiße Reisende oder Polizisten in unserer Nachbarschaft auf. Diese Weißen erschienen mir großmächtig wie Götter und mir ging auf, dass sie mit einer Mischung aus Furcht und Respekt behandelt werden mussten. Doch sie spielten in meinem Leben nur eine beiläufige Rolle. Und über den weißen Mann oder die Beziehungen zwischen meinem eigenen Volk und diesen seltsamen, weit entfernten Gestalten dachte ich nur wenig nach, wenn überhaupt.
Das Leben von Nelson Mandela verläuft ruhig. Er geht zur Schule, lernt, kümmert sich um das Vieh, spielt zusammen mit Jungen und Mädchen Ndise, Verstecken, oder Keta, das Wähle-wen-du-magst-Spiel. Doch dann stirbt sein Vater. Nelson ist 9 Jahre alt. Von nun an ändert sich sein Leben komplett.
Nelson, du musst Kuno nun verlassen.
Nelson fragt nicht nach dem Grund. Er packt seine wenigen Sachen und macht sich am frühen Morgen zusammen mit seiner Mutter zu Fuß auf den Weg. Über steinige Pfade, Hügel auf und Hügel ab, an zahlreichen Dörfern vorbei, ohne eine Pause. Am späten Nachmittag kommen sie an, an der Residenz von Chief Yongintaba, dem Regenten der Tembu, dem Volk, zu dem auch Nelson Mandelas Familie gehört.
Der Regent und seine Frau erzogen mich, als sei ich ihr eigenes Kind. Sie sorgten sich um mich, leiteten mich an und bestraften mich auch. Alles im Geist der Liebe und Gerechtigkeit. Yongintaba war streng, doch ich zweifelte nie an seiner Liebe zu mir. Sie riefen mich bei meinem Kosenamen, Tatunkulu, was Großvater bedeutet, weil sie fanden, dass ich mitunter, wenn ich sehr ernst reinblickte, wie ein alter Mann aussah. Die einzige Tracht Prügel, die ich erhielt, bekam ich, als ich einmal den Sonntagsgottesdienst schwänzte, um an einem Kampf gegen Jungen aus einem anderen Dorf teilzunehmen. Ein solches Vergehen leistete ich mir nie wieder.
Zusammen mit dem Sohn des Chief, Justice, teilt sich Nelson eine Rundhütte. Zu Nelsons Aufgaben gehört es, die Anzüge des Regenten zu bügeln.
Meine Lieblingsaufgabe, auf die ich sehr stolz war. Der Chief besaß ein halbes Dutzend westlicher Anzüge und ich verwandte manche Stunden auf möglichst präzise Bügelfalten.
Vor dem Haupthaus des Regenten stehen 2 große Eukalyptusbäume. In ihrem Schatten finden regelmäßig Stammestreffen statt. Manchmal kommen 20 Stammesälteste, um zum Beispiel über eine Dürre zu sprechen, über neue Gesetze zu diskutieren. Ladenbesitzer, Medizinmänner und Arbeiter erzählen hier von ihren Problemen. Diese Treffen prägen Nelson Mandela Zeit seines Lebens. Sie werden Vorbild für seinen späteren Umgang mit Freunden und mit Feinden.
Mein politisches Interesse wurde erstmals geweckt, als ich als Jugendlicher den Stammesältesten in meinem Dorf zuhörte. Ich habe immer versucht, mir das anzuhören, was jeder Einzelne in eine Diskussion zu sagen hatte, bevor ich meine eigene Meinung vortrug.
Die ursprüngliche afrikanische Form der Demokratie, eine Konsensdemokratie, man stimmt überein in der Diskussion und wenn man keine Lösung findet, dann lässt man es auch offen. Aber es wird nicht von oben nach unten diktiert und bestimmt, sondern es ist immer ein offenes Gespräch. Aus dieser Kultur kommt Mandela und letztendlich hat er diese altafrikanische Tradition auf ein modernes politisches System übertragen.
Bartholomäus Grill kennt sich aus. Er lebt in Südafrika, in Kapstadt. schreibt Bücher über das Land und berichtet seit 1993 für deutschsprachige Zeitungen über die Veränderungen in der südafrikanischen Gesellschaft.
Weil es ein wunderbares Land ist mit tollen Menschen, weil es das Führungsland Afrikas ist, weil man viel lernen kann über das Verhältnis zwischen Schwarzen und Weißen. Die Natur, die Tiere, wird immer gesagt, aber die Menschen sind viel interessanter.
Der Journalist hat Nelson Mandela nach dessen Entlassung mehrfach getroffen.
Da kommt ein hochgewachsener Mann entgegen. Man schüttelt die Hand, es ist der kräftige Händedruck einer großen Maurerhand. Er hat sich immer vorgestellt: Nelson Mandela, I think you know me. Ich bin der Nelson Mandela, ich nehme an, Sie kennen mich. Ich war so verlegen, weil plötzlich stand dieser berühmte Mandela vor mir und ich sollte jetzt ein Interview machen mit ihm. Und in meiner Verlegenheit fiel mir die erste Frage nicht mehr ein. Ich starrte ihn an und sagte, das ist ja nicht möglich. Ich sitze jetzt vor dem Nelson Mandela, vor dem großen Mandela. Und er hat diese Anspannung aufgelöst mit seinem wunderbaren Lächeln. Da schmolz die ganze Welt immer hin, wenn Mandela lächelte.
Doch bis es soweit ist, muss Nelson Mandela noch viel erdulden in seinem Leben. Die Jahre gehen ins Land und Nelson wächst heran zu einem jungen Mann.
Als ich 16 Jahre alt war, entschied der Regent, es sei an der Zeit, dass ich ein Mann würde. In der Tradition meines Stammes kann ein Unbeschnittener nicht die Güter seines Vaters erben, er kann nicht heiraten, er kann keine Stammesrituale halten. In der Kosa-Tradition ging das nur durch Beschneidung.
Bei dieser Beschneidung wird, ohne Betäubung, die Vorhaut des Penis abgeschnitten. In Deutschland werden manchmal Jungen mit Betäubung im Krankenhaus beschnitten, aus medizinischen oder aus religiösen Gründen. Nelson zieht mit anderen Jungen, die auch beschnitten werden, für mehrere Tage in eine Hütte, abgesondert von den anderen Dorfbewohnern. Die Jungen haben viel Zeit. Sie sitzen zusammen, erzählen sich Geschichten aus der fernen Großstadt Johannesburg, von den Männern, die dort aus den dunklen Minen Gold hervorholen. Diese Männer sind für die Jungs Helden. Am Abend vor der Beschneidung kommen die Frauen aus den nahen Dörfern und alle singen und tanzen gemeinsam bis spät in die Nacht. Schließlich kommt der große Tag, an dem Nelson Mandela vom Jungen zum Mann wird. 30 Jungen schreiten zum Fluss, um sich in dem kalten Wasser zu reinigen. Dann gehen sie zurück in die Hütte. Nur mit einer Wolldecke bekleidet und unter rhythmischen Trommelklängen treten die Jungen nach und nach heraus auf eine Lichtung. Der Regent ist da, auch Eltern und Verwandte.
Ich war angespannt und unsicher, wie ich reagieren würde, wenn der kritische Augenblick kam. Wir durften weder zusammenzucken noch aufschreien. Das galt als Zeichen von Schwäche.
Nelson zuckt nicht und schreit nicht. Mit einer großen Zeremonie werden sie nach dieser Zeit von ihrer Gemeinschaft wieder in Empfang genommen. Wieder wird gesungen und getanzt, Reden werden gehalten und Geschenke werden gemacht.
Ich erhielt 2 junge Kühe und 4 Schafe. Und ich fühlte mich reicher denn je zuvor. Ich, der nie etwas gehört hatte, besaß plötzlich etwas.
Mandela fühlt sich als stolzer Mann. Doch dann hört er Worte, die ihm den Tag verderben. Denn am Ende der Feier erhebt sich der Bruder des Chief und hält eine flammende Rede.
Dort sitzen unsere Söhne. Jung, gesund und stattlich. Die Blüte des Kosa-Stammes. Der Stolz unserer Nation. Sie sollen jetzt Männer sein. Aber das werden sie nie. Denn wir Kosas sind Sklaven in unserem eigenen Land. Wir haben keine Kontrolle über unser Leben. Für den Rest ihres Lebens werden sich diese Männer die Lunge raushusten. Tief, tief in den Eingeweiden der Minen des weißen Mannes. Ihre Gesundheit zerstörend, niemals die Sonne sehend. Damit der weiße Mann ein Leben in einzigartigem Wohlstand führen kann. Unter diesen jungen Männern sind Häuptlinge, die niemals herrschen werden, weil wir nicht die Macht haben, uns selbst zu regieren.
Mandela ist entsetzt.
Ich dachte, was erzählt der da? Der hat doch gar keine Ahnung. Die Weißen haben gute Dinge in unser Land gebracht, Bildung und andere Wohltaten.
Für ihn ist der Rest der Feier verdorben. Doch Jahre später erkennt Mandela rückblickend, dass die Worte des Redners ihre Wirkung nicht verfehlt hatten.
Er hat es einen Samen gesät. Und wenn ich diesen Samen lange auch gleichsam brach liegen ließ, so begann er schließlich doch zu wachsen. Schließlich begriff ich, dass der unwissende Mann an jenem Tag nicht der Redner gewesen war, sondern ich selbst.
Der Journalist Bartholomäus Grill kann diese Entwicklung nachvollziehen.
Die Gegend, in der Mandela aufwuchs, war natürlich sehr abgelegen und man hatte nicht die Informationen, die man in einer Großstadt hat.